Este podcast es una producción de Stimmenreich.
Und damit willkommen zu BTS Weekly Staffel 6, Folge 3, Besprechung. Und ich bin wieder nicht alleine natürlich. Ich habe wieder den Sting eingeladen.
Schönen guten Abend.
Und der Daniel ist auch dabei.
Ahoi.
Und der Erik lässt sich entschuldigen, der ist kränklich. Der kann nicht.
Unabkömmlich.
Ja. Der würde nur ins Mikrofon husten.
An dieser Stelle gute Besserung natürlich.
Ja. Ich habe soweit keine weltbewegenden News, was irgendwie gerade Better Call Saul angeht. Hätte allerdings noch was Werbung für fremde Dinge, artverwandte Dinge. Und zwar, wer so ein bisschen Kongress Sehnsüchte hat oder gerne mal wieder auf Veranstaltungen mit netten Menschen gehen möchte, vom 1. bis 3. Juli findet das Podstock statt. In der Nähe von Eifelt an der Leine. Und da kann man jetzt ab Sonntag, dem 1. Mai, gibt es Tickets für. Und ich glaube, man kann auch wieder entweder draußen zelten oder drin in den, ich glaube, es sind Mehrbettunterkünfte nächtigen. Und es geht da voll auf, es wird eine Präsenzveranstaltung. Und ja, bin guter Dinge, dass das auch dem so ist. Ich gedenke da auch teilzunehmen. Und werde da eine Folge Galabinit in machen und vielleicht noch was anderes mal gucken und das dazu. Wenn ihr nicht noch was habt, würden wir anfangen. Es hat sich ja bisher noch nicht aufgelöst, wer der fremde Mensch im Auto aus der letzten Szene, aus der letzten Folge ist. Da können wir weiter bisher nur Rätsel raten. Ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es nicht Mike ist, weil der gerade andere Dinge zu tun hat. Und das.
Vielleicht treuen uns die Macher einfach und das Auto ist komplett irrelevant.
Na, glaube ich nicht, nee.
Ich auch nicht, aber irgendwie war es lustig.
Ja, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgendwie, das ist. Nee. So was machen die nicht. So, was muss ich schon mal hier noch. Ein Pegel merke ich gerade, ja. Den Mix zwischen Monitor und Kopfhörer. Regie und Drehbuch von Gordon Smith und im Deutschen heißt die Folge Pest und Cholera, auf Englisch Rock and Hard Place.
Wahnsinnig fleißig übersetzen.
Spannende Übersetzung. Ja, Pest und Cholera hätte ich es jetzt nicht übersetzt. Ja, keine Ahnung, wer dafür zuständig ist.
Kann man aber machen.
Ja.
Ist dann halt scheiße.
Ja, ich will mal 1&1.
Aber es gäbe Schlimmeres.
Ja, 1&1.
Wenn sie es wörtlich übersetzt hätten, wäre es richtig kacke.
Ja,
weil ich meine, die Wahl zwischen Pest und Cholera ist halt auch hierzulande zumindest mal ein anerkannter Spruch, sag ich mal.
Ja, genau. Also 1:1 Übersetzung wäre da auch irgendwie Quatsch gewesen. Und ja, ich kann auch noch was aufschreiben. Und zwar ist hier, ein Gag, der nachher unpassend ist, den mache ich jetzt schon vorab. Michael ist in dieser Folge wieder nicht zum Schuss gekommen.
Oh.
Ich finde es übrigens schön, dass dass es bei den Amis so spät läuft und dann der zeitliche Versatz bis das bei uns läuft relativ knapp ist. Also das läuft bei dem spät abends, sprich bei uns ist es irgendwie
Ich glaube, 1 Uhr nachts oder Mitternacht ist es dann bei uns hier. Und bei uns kommen ja die Folgen, glaube ich, um 8 oder 9 Uhr morgens auf Netflix. Und bis dahin oder ein bisschen später schafft man das dann noch ganz gut irgendwie, ja, zumindest Facebook zu meiden. Da kann man ja irgendwie etwas
schwer, das sollte man generell meiden,
filtern. Bei Twitter kann man zumindest so ein bisschen wie Hashtags filtern oder zumindest bei Tweetbot zum Beispiel auf dem iPhone, auf dem Mac kannst du ja einstellen, mute mal diesen Account oder Hashtag für irgendwie einen Tag. Und dann tut's das auch. Und ja. Jo, denn gehen wir in die Folge rein. Und mit dem Opener.
Eine wunderschöne Plansequenz, wie der Fachmann sagt.
Eine Kamerafahrt durch die Wüste. Ja, durch die trockene Wüste vor allem auch. Zwar ein bisschen Landschaft, aber ja, wir sind irgendwie, ja, vertrocknetes Holz und Geäst und ja, dann zwischendurch eine blühende Pflanze. Im Hintergrund hören wir schon so ein bisschen Donnergrollen. Und dann fängt es auch schon an zu regnen. Und wir sehen noch eine Scherbe, wo man zunächst nicht genau sagen kann, was, ja, Tonscherbe, Glasscherbe lässt sich zunächst nicht bestimmen. Und ja, war relativ kurzer Opener vergleichsweise.
Mhm. Prinzipiell auch mal ein relativ wenig sagender Opener.
Ja, genau, wo es auch so, ja, ja.
War irren, hä?
Ja, das war irgendwie, das hatte ich ja da schon hingeschrieben mit der Blume. Okay, jetzt sehe ich es gerade. Bin in die falsche Spalte reingeguckt. Ja. Auf jeden Fall zu der Glasscherbe kommen wir, oder zu der Scherbe kommen wir. Wollen wir
zu der Blume kommen oder zur Glasscherbe?
Ach so, ja, genau. Also zu der Scherbe kommen wir nachher. Die Blume, das war eine wüstenblaue Glocke, heißt sie im Deutschen, und symbolisiert Demut und ewige Liebe.
Man könnte auch Glockenfazilie dazu sagen.
Uff, ja, wie auch immer. Ne?
Da spricht der Botaniker in dir.
sagen wir so, der recherchierende Mensch.
Ah, siehst du, ich denke mir, oh, ist Blume, ist bunt.
Ja.
Ich finde es schön, dass die Blume halt so überhaupt nicht in die Szene reinpasst, weil es halt so wunderschön blüht und halt unten drum alles komplett vertrocknet und vergammelt ist.
Mhm.
Und es symbolisiert ja auch sehr viel.
Mhm,
ja, ich finde den einsetzenden Regen ganz nice.
Und dann der Regen dazu passend.
Ja.
Ja. Vom Regen in die Traufe oder so.
Auf Facebook in einer der Gruppen habe ich, hast du den Post auch gesehen?
Nein.
Bezüglich der Repräsentation von wegen hier Jimmy und Kim.
Ach so, von den wegen der Farben her oder was?
Ja.
Ja, das hatte ich, den Gedanken hatte ich auch kurz. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, wir hatten uns ja beim letzten Mal gefragt, oder du hattest dich random gefragt, was heißt denn Brot und Zucker oder Carrot and Stick auf Schwedisch, da heißt es auch Carrot and Stick. Also auf Schwedisch natürlich, aber ja, also es gibt keine eigene Übersetzung sozusagen.
Sowas aber auch. Aber cool. Aber gefragt habe ich eigentlich nach Finnisch, aber gut. Danke für den Effort.
Du hattest Schwedisch gesagt, oder? Oder war es Finnisch?
Nee, Finnisch.
Ja, ja, ich glaube, ja, dann war es Finnisch.
Mörene und Stöckene.
Also ähnlich. Wenn ich das gerade noch. Ja, doch, ich glaube, es war. Ja, doch, genau. Finish. Carrot and Stick quasi. Ja. Da gibt es keine entsprechende. Keine eigensprachliche
Entsprechung. Ich glaube, die übersetzen das auch nicht. Also, ich glaube, das ist ja einfach im Original dann.
Ja. So. Genau, das dazu.
Aber hat euch das Intro auch so irritiert zurückgelassen?
Ja, es war so, okay, ja.
Ich fand, das war halt so voll der Dokumentarfilm irgendwie, so ein bisschen. Also ich fand ihn bildmäßig ansprechend, aber ich wusste halt nicht so, hä, was soll das? Aber Da kommen wir viel, viel später drauf, weil ich liebe Folgen, wo sich Kreise schließen.
Und hier schließen sich einige.
Aha.
Ja, es hat so ein bisschen gefehlt, dass das irgendwie im Hintergrund die Stimme von Richard Attenborough oder so erklingt.
Ja.
mit so einem Kommentar irgendwie von dem, was gerade zu sehen ist. ja, so. Hier noch Dinge im Hintergrund machen. So, ja.
Dann kommen wir jetzt an den Punkt an, wo Nacho mit seinem runtergerockten Pickup irgendwo ankommt.
Genau, Nacho ist still on the run.
Aber erstaunlich weit gekommen, ne? Also.
Mit so einer kaputten Karre?
Ja, genau. Also er hat ja den rechten, den linken Vorderreifen haben sie ihm ja zerschossen und offensichtlich auch die Felge ruiniert. So ein bisschen.
Und die ganze Karre sieht irgendwie zermatscht aus.
Ja, der Wagen sieht noch okay aus. Er hatte ja vorher den Porsche von unseren Zwillingen gerammt. Amerikanisches Auto gegen deutsches Auto. Das deutsche Auto hat ein wenig verloren. Oh, das Ding hat ja auch vorne einen Kuhfänger drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich habe dann auch kurz überlegt, so, warum hält der jetzt an? Weil an sich fährt das Ding ja noch.
Aber es sah schon ziemlich durchgerocken kaputt
in dem
Haus. Das war echt so ein, okay, jetzt ist hier echt Feierabend.
Vielleicht hat auch er, das wird uns ja nicht so richtig erzählt, vielleicht hat auch er den Tankwagenanhänger, zu dem er dann übers Feld flüchtet, gesehen, nachdem er kurz noch überlegt, ob er mit seiner Waffe darauf wartet, dass die angefahren kommen und dann wegballert oder was. Und genau, er flüchtet dann erst übers Feld und wir sehen dann, oh, das ist ein Tankwagen, da kann man sich verstecken. Da klettert er rein und guckt dann durch so ein, irgendwie zersiebtes Loch nach draußen und da kommen erst irgendwie ein paar Gringos und dann die Zwillinge. Und die gucken erst so ein bisschen und an der Zwillinge sieht dann aber den Tankwagen. Ich denke so, Kacke. Jetzt macht er auch ordentlich Lärm, jede Bewegung da drinnen. Und dann verschwindet er kurzerhand in der Öllache, die da noch drin ist. Und fand es beachtlich, dass da irgendwie noch ein Schluck Öl drin ist und genug drin ist, dass man sich da drin verstecken kann.
Ich glaube aber nicht nur, dass das Öl ist. Ich glaube, da sind auch andere Dinge mit drin mittlerweile. Weil das Ding sieht ja schon sehr durch aus und da sind bestimmt auch Tiere drin verendet, weil er muss ja fast erstmal kotzen, als er das riecht. Also das ist nicht ganz koscher. Also
ich glaube,
das ist doch. Ich dachte im ersten Moment auch so, irgendwie so, könnte das vielleicht so ein Fäkalienlaster oder sowas sein?
Ja,
oder?
So ein Jauchewagen.
Stimmt, ja, das könnte auch sein, aber es sieht auch eher aus wie es war mal Öl drin. Ne?
Also laut Insider-Podcasts ist es wohl Altöl und sie haben halt da so Kunstöl genommen.
Ah, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie haben sich diese Szene umgesetzt?
Kann ich erzählen. Können wir gleich machen.
Ja. Und er versteckt sich dann in dieser Öllache und schafft es dann, bis einer der beiden da gucken kommt und den Kopf reinsteckt und fangen dann auch wieder schön mit dieser Spiegelung. Und dann fährt die Kamera hoch und sehen, wie es richtig um ist. Und der guckt dann und steht irgendwie fest, da ist nichts und irgendwie ruft ihn dann und sagt so, wir fahren weiter oder irgendwer hat da was gesehen, so sinnmäßig sagt er wahrscheinlich. Und also Nacho kann gut die Luft anhalten. Also das ist schon nicht unwesentlich lange. Ich glaube so eine Minute oder so geht das Ganze irgendwie, wenn nicht sogar länger. Knappe Minute.
Ja, aber er ist ja auch ziemlich sportiv, wie man bei einer der kommenden Szenen dann auch körperlich wahrzunehmen weiß.
Mhm. Ja, auch so wie er am Anfang über den Zaun rüberspringt.
Ja.
Ja.
Klunk. Wer randaliert da?
Hallo?
Ja, mein Mikrofon stürzt gerade ab. Ich mute mich mal, bin gleich wieder da.
Okay. Ja, schmeiß weg.
Ja, fand ich eine beachtliche Szene. Wir haben Kunstöl genommen,
Es ist so ein nicht wirklich Kunst oder so, irgendwie so ein künstliches Gelee-Wasserzeug, welches halt sich so ähnlich verhält wie Rohöl.
Okay. Und auch so aussieht. Und,
ja, genau. Und sie haben das halt. Diesen Tankleistern ist halt extrem eng normalerweise. Und deswegen haben sie quasi außen 10 draußen gedreht und das Innere komplett in einem Studio nachgebaut.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das
und es gibt quasi diese Öllake und darunter haben sie quasi so eine Art Kasten gebaut, in den er sich reinlegt.
Ja.
Also der Schauspieler ist tatsächlich eine Minute lang muss er seine Luft anhalten fürs Film, um da unten drin sitzen zu können.
Okay.
Weil sie mussten ja auch quasi abwarten, bis er drin komplett verdrunken ist, dass sich das Öl nicht mehr bewegt.
Ja, oder genau. Dieses Gelee. Genau. Das habe ich mir auch gedacht, also beim Gucken so. Also.
Ja. Und es war eine ziemliche Herausforderung, das so zu drehen, dass es funktioniert, dass es keiner merkt. Und sie mussten halt auch mehrere Takes davon machen. Und zwischen den Takes mussten sie halt Nacho auch komplett abwaschen und sauber machen. Und wiederum auf dem Set dafür sorgen, dass da nirgendwo so Ölspuren und Fußabdrücke sind. Das heißt, zwischen den einzelnen Takes mussten sie halt richtig viel Aufwand machen, dass es quasi echt aussieht.
Und wie viele Takes haben sie gebraucht?
Ich weiß es leider nicht genau, aber es waren auf jeden Fall mehrere.
Ja.
Und es waren wohl so 2-3 Stunden Aufwand pro Take.
Okay.
Das vorzubereiten.
Ja. Aber ich sag mal so, bei der reinen Ich-tauch-ab-Szene, da kannst du ja auch eine relativ kleine Crew zur Seite abstellen, die den ganzen Tag nichts anderes dreht. Ne, mit Nacho, Kameramann, Tonmann und irgendwelchen 2 Helfern oder so. Und zack, ein Tag abgedreht.
Mhm. Ja, das sind schon ein paar mehr Leute und Assistenten dabei.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar. Da brauchen wir jetzt keine ein paar hundert Leute dafür.
Nee.
Aber was ich auch spannend finde, ist, wie lange er wohl in diesem Tanker sitzen sein soll. Also diese Zeitrafferaufnahme danach, ne?
Ja, die ist übrigens sehr, sehr grandios gemacht mal wieder.
Ja, genau. Er wartet ja dann auf den Einbruch der Dunkelheit. Ich glaube nicht nur, weil es irgendwie auffällig wäre, wenn da mit einem Tag ein ölverschmierter Typ durch die Gegend rennt, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen was mit der Hitze, die da von der Sonne kommt, irgendwie zu tun hat. Und ja, aber ich glaube, es war eher so, nachts werde ich eher weniger gesehen. Und ja, genau, schöne Zeitrafferaufnahme wieder. Die ist sehr gut gemacht. Und
das ist auch schwierig, sowas zu drehen, fällt mir einfach gerade auf. Also so ein Zeitraffer.
Wieso?
Naja, weil du quasi an den Kameraarm die Kamera irgendwie um nur befestigen musst, wenn du jetzt die künstlichen Licht arbeiten willst. Und dann so eine lange Zeit auf Aufnahmen machen.
Ja, das ist halt zeitaufwendig, ja, aber das war's dann. Also vor allen Dingen musst du halt vorher überlegen, was willst du drin haben und wie soll es hinterher aussehen. Und dann musst du natürlich auch einberechnen die verschiedenen Belichtungen. Weil wenn sich das Licht ändert, musst du halt auch unterschiedlich belichten. Ansonsten fängt der Kram halt an zu flackern wie Sau. Weil ich habe ja auch die eine oder andere Zeitrafferaufnahme schon mal gemacht. Und ja, muss man viel durchdenken. Also die haben da wirklich Leute am Set, die das wirklich aus dem FF beherrschen.
Ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, ob die das vielleicht künstlich gemacht haben, diese Helligkeitsunterschiede.
Ich glaube es fast nicht.
Ja.
Ja, danach, die weitere Flucht sehen wir gar nicht, sondern wir sehen dann, wie er nur am nächsten Tage sich sauber wäscht oder sauber macht.
Moment, man sieht ja schon noch, wie er erstmal da rausklabüstert aus dem Tankwagen, dann kotzt er erstmal ab.
Stimmt.
Dann schmeißt er sein kaputtes Handy weg, wo ich mir auch so denke, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Aber und dann kommt ja erst der Cut, wo er dann zu Bartman, wie ich ihn genannt habe, komme.
Gringo.
War das übrigens der Typ, den du meintest mit dem Bild, das du mir geschickt hast?
Ja.
Ah, wusste ich so.
Genau, ich hab mir dann so gedacht, gucken wir mal nach, ob wir den kennen. Der Gringo bei der Autowerkstatt heißt Daniel Edward Mora. Und ist ein umtriebiger Seriendarsteller und den kann man in Scrubs mal kurz gesehen haben, aber auch in anderen Serien. In Scrubs hat er den Vater gespielt von dem kleinen Jungen, der Turks
Ehering oder Verlobungsring für Carla verschluckt. So, so ein kleiner, dicker Junge, der irgendwie alles, was er in die Finger kriegt, in den Mund steckt und dann auch gerne mal verschluckt. Und ja, so halt auch den Verlobungsring von Turk für Carla. Und versucht ihn auch zu überreden, so, du, da sind so kleine Männchen in deinem Hintern und du, das muss irgendwie raus. Und ja. Und denn, das ist sein Vater. Ich sehe gerade bei The Shield, Gesetz der Gewalt, hat er auch mal mitgespielt. Ne, und zuletzt bei diversen Serien, The Bridge, Castle, eine Folge, also diverse Gastauftritte, auch als Voice Actor, glaube ich, tätig und noch so ein paar Filme. Ja, also den kann man schon mal irgendwo gesehen haben. Aber ja, und der Gringo, der ja lässt ihn gewähren, beziehungsweise also der sieht aus seinem Fenster und sieht dann auch direkt die Waffe noch, die Nacho bei sich hinten in der Hose zu stecken hat und geht gucken und macht der Nacho klar so, nee, alles gut, kein Problem hier, was zum Waschen. Und gibt ihm dann noch Klamotten offensichtlich. Und ja, während Nacho sich angezogen hat, schraubt der gute Mann da an seinem Auto oder an einem Auto weiter. Und Nacho nutzt den ruhigen Moment und ruft bei Papi an. Fragt den Gringo vorher noch, hier kann ich telefonieren, nicht zahle auch. Und er so, ja, nee, hier ist gut, da ist das Telefon. Und ja, ruft dann bei Papi an. Also ich hab, also was dachtet ihr beim Wählen, wen ruft er an?
Ich dachte, er ruft sofort Mike an. An seinen dachte Vater habe ich in dem Moment nämlich auch nicht gedacht, dass er das nochmal so. Aber da ist wohl, ne, Blut ist halt doch dicker als Wasser.
Ja. Und ja, ich fand das sehr schön, dass sie ihm hier so einen ruhigen Moment geben, dass er nochmal bei Papi anrufen kann. Und ja, sich einfach nur nach ihm erkundigt, ob es ihm gut geht, beziehungsweise ihm sagt so, mir geht's gut, auch wenn Papi, glaube ich, raushört, dass es ihm gerade nicht so gut geht. Und ja, er sagt ihm dann nochmal, ja, du weißt ja, was du tun musst, ne? Geht zur Polizei und Nacho sagt so, ja, habe ich verstanden, und sagt dann noch, ja, was soll ich sonst sagen? Und ja, sagt dann, zumindest laut deutschem Untertitel, leb wohl, mein Sohn. Und legt auf. Ja. Hatte ich ein bisschen feuchte Augen beim ersten Mal gucken.
Ja, das Ding ging auf jeden Fall nah.
Das war halt auch gut in Szene gesetzt.
Ja, und auch Nacho ist natürlich im Gegensatz zu den anderen Gestalten, mit denen er sich so abgibt, kein gefühlsloser Brocken, sag ich mal. Und ja. Danach ruft der Mike an und wir haben, glaube ich, das erste Mal jetzt so ein wir sehen eine Szene, die wir schon mal gesehen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive.
Ja, so ein Flashback-Ding.
Ja, quasi, ne? Und haben jetzt, wissen jetzt quasi, ah, okay, das währenddessen passiert und der Anruf, den wir aus der letzten Folge gesehen haben, wo übrigens, nochmal zur Erinnerung, Gustavo vorher aus irgendwelchen Gründen das Glas, eins der Gläser runterfällt in seinem Bungalow, oder?
Das wird nochmal wichtig.
Genau. Sehen wir quasi diesen Anruf aus der Sicht von Nacho und sagt, dass er Gas sprechen will und sagt, sie sind am Arsch. Als allererstes. Das fand ich auch sehr schön. Und sagt dann, ja, also, ich weiß ja nicht, was sie sich so überlegt haben, aber das sieht irgendwie doof aus, wenn ich jetzt verschwinde und die anderen wollen mich wahrscheinlich töten oder wenn die mich kriegen, dann rede ich da oder spreche da vielleicht so Dinge aus und ja, geht auf das Spiel von Gus ein und weiß aber, dass auch alle auf Gus zeigen, quasi, wenn er verschwindet. Einfach so. Und stellt aber noch die Bedingung, dass seinem Vater nichts passiert und will das aber von Mike hören. Und Mike sagt, ja, deinem Vater wird nichts passieren. Wer was von ihm will, muss erst an mir vorbei. Bin gespannt, ob wir das noch sehen werden, ob es dazu kommt. Sehe eigentlich keinen Anlass dafür. Und ja, als das Gespräch beendet hat, hinterlässt er dem Gringo noch ein Batzen Geld.
Nur für Hunde, nicht für Katzen. Das hast du mit Absicht gemacht, ne?
Ja. Ja, ich habe auch überlegt beim Gucken, ob das so ein Ja, danke für alles und hier, du hast mich nie gesehen, ob das deswegen so viel war. Aber ja, also wahrscheinlich war es so ein Ja, hier, danke fürs Waschen und
Schneiden, föhnen.
Schneiden, föhnen und die Klamotten und der Rest ist fürs Telefonieren und du hast mich nie gesehen. Ja.
Ich finde schon das Detail, dass das Geld so extrem dreckig ist.
Ja, ja. Ja. Dann, Handlungsstrangwechsel quasi. Szenenwechsel stimmt ja nicht ganz, aber ja, Handlungswechsel. Wir sehen Kim und Jimmy in ihrer Wohnung, die sich ein bisschen besprechen und irgendwie irgendwas mit Howards Auto vorhaben.
Stopp.
Ja, dann müssen wir das Bild erstmal reden.
Ja, könnten wir bitte erstmal über das sagenumwobene Bild aus dem Opener reden, das wir da gerade zu Gesicht bekommen?
Bild?
Keine Ahnung. Bild, was er von der Wand abnimmt, wo er seine Notizzettel hinten drauf macht.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Wir hatten doch...
Weiß ich nicht.
Erste Folge Intro hatten wir doch das Thema, dass da Leute im Facebook geschrieben haben, dass sie da ein Bild erkannt haben aus der gemeinsamen Wohnung von
Jim und Kim. Das ist im Intro zu sehen, oder was? Ja,
da muss ich jetzt... Nein, das ist da in der Szene zu sehen,
ach so,
wo er das Bild von der Wand nimmt. Nur ganz kurz... Aber man hat es erkannt.
Ja, aber nicht das erste Mal.
Weil darauf hat er seine Notizzettel.
Ach so.
Ja, natürlich nicht insgesamt das erste Mal, aber das erste Mal seit dem Intro.
Ja.
Also so, dass es auffällt, finde ich.
Jetzt müssen es jetzt auffällt, ne? Ja.
Ja. Weil er da halt seine Notizzettelbagage hinten drauf macht, seinen Plan.
Da muss ich jetzt mal hinspulen.
Vielleicht wird das dann auch nochmal wichtig.
Ich finde schön, dass Jimmy offensichtlich so wichtig ist, dass keiner erfährt, dass er dann seine Notizzettel dazu auf der Rückseite von dem Bild festmacht.
Ja.
Also nicht irgendwie auf einem Blatt Papier oder sowas wie normale Menschen. Nein, nein, das muss ganz versteckt sein auf der Rückseite.
Ja.
So, ne. Aber es könnte halt auch bedeuten, dass die beiden ernsthaft was Großes und Dickes vorhaben.
Nee, ich glaube, er hat einfach nur das Bild umgedreht, als quasi so Billboard-mäßig so, also zum Benutzen aber halt, so die Rückseite.
Und er hat ja, ich glaube auch, dass das trotzdem einen gewissen Hintergrund hat, der später wieder wichtig wird.
Ja.
Er hat ja auch schon ordentlich Zettel dran gehabt, also
ja, den abnimmt.
Ja. Also sonst hätten sie wahrscheinlich einfach eine ganz normale Pinnwand gehabt, wo man sowas festmacht.
Ja. Und normalerweise,
jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, das habe ich beim Rewatch so ein bisschen
übersehen. Ist euch mal aufgefallen, übersehen, was da drauf steht?
Ja, es geht, glaube ich, halt, also da ist quasi grob abgebildet irgendwie ihr Plan, wie sie, ja, wo es im Howard quasi geht, um die Sache mit Howard. Ja. Und ich glaube, deshalb hängt das Ding normalerweise andersrum als Bild, damit halt, wenn dann mal wieder zufällig Besuch vorbeikommt, das nicht jemand sieht, der das nicht sehen soll. So, also nach dem Motto, was niemand sieht, kann ihn auch nicht heiß machen. Nach dem Motto, ja. So.
Carrot, oder? Paint, Phoned, Casting, Costume, Tuesday,
Tour, J. Stangl.
Stangl,
ja.
Sad Face.
Namaste.
Namaste ist auch irgendwo dabei gewesen.
Ja, das kennt
er. Oder er schreibt es, glaube ich, gerade.
Phone Call. Ich habe gerade das erste drauf.
Deswegen. Ja, genau, er schreibt es gerade und klickt es dann an. Ja. Jetzt habe ich auch noch Netflix nochmal angemacht. Ja. Stimmt, das ist mir gar nicht so. Also beim ersten Mal gucken, ja, aber. Ja.
Genau, was er gerade aufschreibt, ist Namaste 3.
Genau,
das Kennzeichen.
Kennzeichen von Howard.
Mhm. Aber es wird bereits klar, okay, es geht um Howard.
Ja. Genau, das wird dann irgendwie klar. Und irgendwas haben sie mit seinem Auto vor und wollen erst ein ähnliches besorgen oder so. Und dann meint Kim aber so, ja, wie wäre es denn, wenn wir direkt sein Auto benutzen? Und Jimmy ist so, ja, okay. Und hat dann eine Idee und will wohl Hugh schicken, um an das Auto irgendwie zu kommen oder an die Schlüssel. Und gemeint noch, aber Hugh kennt ihn, also Howard kennt auch Hugh von der Verhandlung. Und so, und Jimmy meint so, kein Problem.
Er wird nie gesehen werden.
Genau, das er wird nie gesehen werden, ja. Ja, danach geht's ins Gericht und Kim hat wohl irgendwie was über einen ihrer Mandanten herausgefunden, eine Straftat, die ein paar Jahre zurückliegt, und teilt das quasi Susan Erickson mit, also der gerade zuständigen Staatsanwältin. Und die ist noch so verwundert, so, hä? Sie belasten jetzt ihren Zeugen, und Kim meint so, das wäre jetzt bei der Offenlegung eh rausgekommen und so.
Sekunde. Ich gucke gerade nach der letzten Szene. Ich sehe eine große Explosion und irgendwas mit D-Day.
Auf den Zettelchen da.
Als Kim sich das nochmal anguckt. Also auf jeden Fall Golfplatz, irgendwas mit Auto, Möhre. Und ganz rechts ist noch D-Day und eine große Explosion. Ich bin gespannt.
Ich finde gerade die Szene nicht. Oder das Bild nicht.
Tatsächlich eines der letzten Bilder aus dieser Szene.
Nee. Dass sie küssen sich und dann sehen wir, wie Erickson auf den Fahrstuhlknopf drückt.
Davor?
Muss davor sein.
Bei 28, 33, nee, Quatsch. Andersrum. I got it.
Was denn der Timecode?
Die Netflix-App zeigt das halt nur andersrum an, oder kann ich da unten irgendwie, also
ja, rückläufend
ist es noch 28:33.
Ich gucke mal.
17:56. Oder?
Kurz vor, ja, da. Ach, jetzt mach da mal. Ja, ich hab's gerade gesehen, aber ich will nicht das Standbild. Ja, muss man nachher mal gucken. Ist jetzt zu fummelig. Ja. Genau, Kim ist im Gericht und Erickson meint dann, ja, hier haben Sie mal noch einen Moment, und konfrontiert dann Kim damit, dass sie herausgefunden haben, dass Jorge de Guzman Lalo Salamanca ist.
Nein.
Und doch.
Überraschung.
Ja. Hätte mich jetzt noch interessiert, wie genau sie darauf jetzt gekommen sind. Was sie dazu veranlasst hat, irgendwie, ja, zu den, also sie sagt ja irgendwie, sie haben da irgendwie so ein Bild und von irgendwie Leuten aus Chihuahua, aus Mexiko, und ja, wie da jetzt eins zum anderen gekommen ist, hat mich noch interessiert, aber gut. Erickson fängt ja so ein bisschen an zu erzählen, und ja, Jimmy war ja mal der Anwalt von
Nacho Varga und hat dann später Tuco Salamanca irgendwie seine Strafe noch runtergehandelt und geht nun davon aus, dass Jimmy unwesentlich auch der Anwalt von Lalo und damit auch dem Kartell war und meint, wenn er tatsächlich von der Täuschung nichts wusste, dann wäre der Vertrag zwischen ja, Mandant und Anwalt nicht gültig und Jimmy könnte ja ohne Probleme aussagen und ja, das wäre eine gute Sache und sie sind so ein bisschen stinkig, dass sie halt ja quasi einen Schwerverbrecher in Obhut hatten und ihn haben laufen lassen und ja.
Aber das, gerade das macht doch einen guten Anwalt aus.
Was?
Na, dass man, dass die Justiz nicht bekommt, dass sie gerade einen Schwerverbrecher haben laufen lassen.
Ach so, ja. Das ist ja noch was anderes. Also ich, da habe ich dann auch, wenn sie so angefangen hat zu erzählen, habe ich so überlegt so, was weiß Jimmy eigentlich? Und eigentlich nicht viel, ne? Also er kennt irgendwie, er weiß den Namen von Nacho, den kennt Tuco, kennt, ja, weiß, dass Jorge Lalo eigentlich heißt und so und das war soweit fast gut. Er kennt noch ein, zwei Handlanger von Tuco aus der zweiten Folge aus der ersten Staffel, der Begegnung in der Wüste da. Ja, weiß wahrscheinlich grob, dass sie irgendwas mit Drogen zu tun haben. Und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Also sehr viel mehr weiß er ja eigentlich nicht, oder? Also kennt Hector nicht? Oder hat der Hector mal getroffen? Nee.
Nö.
Das war's bis dato eigentlich. Ja gut, er kennt Mike noch. Aber der wird ja da soweit erstmal nicht erwähnt. Und insofern könnte ja Jimmy zumindest grob aussagen, dass er davon nichts wusste. Das kann er sicherlich glaubhaft verkaufen. Und ja. Aber gut, da kommen wir dann auch später nochmal zu. Wir wechseln wieder die Szenerie und sehen, wie einer der Hühnertrucks entladen wird. Und anschließend Mike kommt und die Bodenplatten entfernt. Und siehe da, in dem Versteck für die Drogen, da passt ein ganzer Mensch rein. Also zumindest ein schlanker, nicht allzu großer Mensch.
Passt ja auch massenhaft Crystal Meth rein, ne?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir da mal was genauer gesehen haben, aber jetzt zumindest diese Szenerie mit dem Aufschrauben der Trucks und so, haben wir in Better Call Saul auf jeden Fall gesehen. Und also, dass da gut was an Drogen reinpasst, ja, aber dass da ja, ein ganzer Mensch reinpasst, so, ja, schon fand ich dann beeindruckend. Also, dass sie die Trucks auch komplett so umgebaut haben, dass das dann auch nicht so ersichtlich ist erstmal.
Ich mag das Detail mit der Wasserflasche tatsächlich.
Ja. Dass da eine Wasserflasche drin liegt, ja. Und ja, wurde also offensichtlich irgendwo unterwegs eingesammelt und dann diesen Truck verfrachtet und damit über die Grenze auch gebracht. Und ja, damit auch relativ sicher nach Hause gebracht, in Anführungsstrichen. Und ja, wahrscheinlich auch unwissend von sehr vielen, so wahrscheinlich nicht mal der Fahrer oder vielleicht gerade mal der Fahrer, was da noch unten im Laderaum ist.
Na genau, die dürfen es eigentlich nicht wissen, oder?
Ja, genau. Ich gehe auch mal davon aus, dass die das gerade am wenigsten wussten. Dann bekommt er noch eine Mahlzeit serviert und gleich beim ersten Mal war so mein Gedanke, ja, Henkers Mahlzeit, ne?
Ja.
ohne zu wissen, was passiert. Aber es hatte so ein bisschen irgendwie was. Und ja, er fragt dann, und Mike sagt so, ja, schon morgen. Also schon morgen soll irgendwie das Treffen stattfinden. Zwischendurch kommt dann, ich glaube, Victor runter und meint, der Chef sagt, er sieht zu hübsch aus. Und Mike so, ja, ich kümmere mich drum.
Und vorher lädt er aber Nacho noch auf ein Glas, ja, ich glaube Scotch oder sowas, oder Whisky ein, ne?
Ja.
Und Mike nimmt auch einen sehr großzügigen Schluck, also das fand ich auch interessant, ja. Dann haben wir wieder Howard und seinen tollen Jaguar, der wieder vor seinem Lieblingsrestaurant hält und dem Parkservice Tony, heißt er, die Schlüssel übergibt und irgendwie noch kurz einen Plausch hält mit Tony und ja, genau, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Brandon Root heißt der junge Mann. Der ist noch eher unbekannt. Haben jetzt tatsächlich auch in Better Call Saul jetzt hier das erste Mal gesehen. Und ja, also noch ein eher unbekanntes Gesicht. Und Brandon fährt, Tony fährt dann das Autochen. Also dieses Parkhaus scheint auch irgendwie ein Stück weit entfernt zu sein, weil gefühlt fährt er irgendwie dreimal um Block oder so. Also fährt dann ein Stück. Währenddessen noch die tolle klassische Musik von Howard.
Beethoven.
Autodudelt. Ah, Beethoven, okay.
Steht zumindest untertitelt.
Ach so. bei TuneFind fragte tatsächlich jemand so, ja, wie heißt denn die Musik, die da bei Howard im Auto läuft? Und zumindest bei TuneFind ist die Musik verlinkt, die dann später kommt. Und dann begegnet er auf dem Weg nach oben Huel. Und der hat ihm natürlich die Autoschlüssel stibitzt und bringt den Schlüssel zu einem Typen in einem Van und der fertigt da einen zweiten Schlüssel an, relativ professionell auch. Und meint noch, ja, beeil dich, der Typ sah sehr flink aus und ja, Tony ist ja, recht zügig unterwegs und kurz bevor er wieder an seinem Posten zurückkehrt, fällt ihm auf so, scheiße, wo ist der Schlüssel? Und flitzt wieder zurück und ja, es passt aber vom Timing her, wir kriegen irgendwie den Schlüssel rechtzeitig fertiggestellt und Huel, fand ich auch schlau, also wartet nicht da nach dem Motto, guck mal hier, hast du was verloren, sondern legt halt den Schlüssel wieder und das Auto, so dass da gar nicht irgendwie was ist, so von wegen so, ja, weil da war so ein dicker schwarzer Kerl, der hat mir den Schlüssel wiedergegeben, so nach dem Motto, ne, dass er gar nicht erst bei ihm im Gedächtnis irgendwie bleibt.
Das ist auch sehr schön gegeneinander geschnitten, tatsächlich.
Ja. Und ja, das, als wäre nie was gewesen. Und nächste Szene ist dann, wie wir Jimmy sehen, der sich für den Huel erklären lässt, wie die Fernbedienung funktioniert.
Wir müssen noch mal ganz kurz diese Matchcuts durchs Treppenhaus
anschauen. Ja.
Das ist echt beeindruckend.
Ja, die fand ich auch sehr schön, ja.
Das laut Insider Podcast hat halt der Cutter dieses Material bekommen mit dem Kommentar so, ja, wir haben was gedreht, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was wir damit machen können. Wahrscheinlich müssen wir alles wegwerfen und er hat halt dieses Ding zusammengeschnitten.
Okay.
Und das ist halt wirklich viel Aufwand, das so aneinander zu passen, dass es halt wirklich nicht auffällt. Mhm. Und aber ist ja schön geworden.
Ja. Das auch mit der.
Also gerade so Treppenhäuser laden dazu ein, solche Sachen zu machen.
Ja, mit der Musik dazu.
Ja.
Das war ganz gut gemacht. Warum ist denn? Das ist übrigens Pianokonzert Nummer 5 in E-Flat Major Ludwig van Beethoven von der Berliner Philharmoniker.
Ah, ja.
Also auch da ist. Ja. Genau, Jimmy lässt sich, oder also sie haben nicht nur den Schlüssel nachgefertigt, sondern auch so eine ja, hemdsärmliche Fernbedienung
mit so einem Ziffern. So hosentaschenfreundlich.
Mit so einem Ziffernpad. Ja, genau, sehr hosentaschenfreundlich. Und
noch ein halbes Nokia dran.
Ja. Und ja, genau. Dann Huel bezahlt wird von Jimmy einem großzügigen Bonus, fragt er dann noch, was das Ganze soll, weil Jimmy und Kim verdienen ja gutes, ehrliches Geld. Und Jimmy meint so, ja, in ein paar Monaten, in einem halben Jahr, sagt er, ne? In einem halben Jahr, 6 Monaten, da wird das zu einer guten Sache führen, das alles hier. Und ja, ich höre so, okay, gut, ja.
Was wird eigentlich die gute Sache sein? Also,
ja, also der Plan irgendwie, das mit Towered und also Gesamtziel ist ja, glaube ich, zu erzwingen, dass der Sandpiper-Fall endlich, ja. Dass eigentlich der Vergleich stattfindet und die entsprechenden, betroffenen Rentner und eben auch Jimmy ausbezahlt werden.
Apropos Jimmy, dürfte ich nochmal anmerken oder habe ich das gerade nur überhört, dass er zu Yul sagt, auf die Frage, warum er das überhaupt macht, die Antwort, dass sie die Arbeit des Herrn verrichten.
Ja, ja, stimmt, ja, genau.
Die fand ich halt so genial, weil das halt auch wieder so dieser Recall-Anspielung ist zu dieser Yul-Sache, wo sie die olle Suzanne-Hexe mit Briefen bombardiert haben, sodass sie den dann einknicken mussten.
Und das Make-up-Girl da, die eine Tante am Telefon spielt, die auch so mit so einem leichtgläubigen Touch quasi geschrieben wurde. So, und ja, die Yul auch so ganz Jesus-Kind-mäßig in Schutz nehmen will. So. Ja. Ja. Aber es passt irgendwie. Also ich fand es auch schön. Ja.
Ja. Und ich fand, das sollte nicht unbemerkt bleiben.
Mhm. Ich sehe gerade ein verwirrende Bilder bei. Das muss ich mir mal merken, hier in der Better Call Saul Gruppe. Auf jeden Fall später. Ja, dann kommt da schon. Ach genau, dann sehen wir, wie Jimmy nach Hause kommt, ne?
Und sich Kim erstmal eine Zigarette anzündet.
Genau, Kim sich derweil eine Zigarette anzündet. Also wir sind auch in einer Zeit, in der drin geraucht wird, zum Großteil. Sonst so in Privaträumen. Und ja, Jimmy guter Dinge ist und Kim so ja einen nachdenklichen Eindruck macht und dann quasi erzählt, was Susan Erickson ihr berichtet hat. Und erstmal ihr mitteilt, Lalo ist tot. Und die wissen so, ja, nicht ganz, leider. Aber das wissen die ja noch nicht.
Dieser kurze Moment, wo wir tatsächlich mal mehr wissen, als die Schauspieler gerade spielen.
Ja, genau, genau. Und dann, genau, als Kim dann erzählt hat, was Erickson ihr erzählt hat, ist Jimmy dann so, ja. Was machen wir jetzt? Und Kim sagt, willst du ein Freund des Kartells sein oder ein Verräter? Und so, ja, gute Frage, ne?
Ja, sollte aber auch easy zu beantworten sein, vor allen Dingen mit dem Blick darauf, dass er bei Breaking Bad noch am Start ist, wofür er sich entscheiden wird. Ist jetzt kein großer Spoiler, würde ich mal behaupten.
Nee.
Aber grundsätzlich, die Frage ist natürlich schon gerechtfertigt und auch wegweisend, weil wenn er jetzt in dem Moment sich halt entschlossen hätte, den korrekten, in Anführungszeichen, Pfad zu gehen, dann wäre er wahrscheinlich nicht lange mehr am Leben, weil das Kartell ihm ganz schön hinten dran säße, weil die sitzen ihm dann später sowieso schon im Nacken.
Aber ich glaube, ihm wird irgendein Scam einfallen, mit dem er quasi den Behörden irgendwas sagen kann, was man kannst du da weiterhelfen wird.
Das kann ich mir vorstellen, ja, genau.
Also er wird das nicht einfach ignorieren.
Erfinderisch ist er ja, ne, das wissen wir.
Ja, genau.
Olle Slippin' Jimmy.
Ja, genau, und wie wir vorhin festgestellt haben, eigentlich weiß er ja auch nichts, ne, also er kennt ein paar Namen und das war's so. Also er muss da tatsächlich auch nicht viel rumlügen, weil das, was sie ja eigentlich wissen wollen, das davon weiß er ja gar nichts. Dann war es das, glaube ich, für diese Folge mit Kim und Jimmy.
Und dann sind wir bei
Ja, und wir kommen zum glorreichen Zielgeraden-Sprint.
Genau, wir sind
im Kabuff
bei, von Gas. Genau, im Kabuff von Gustavo spätabends und da sitzt ein leicht zugerichteter Nacho mit Mike.
Da hat Mike mal wieder gute Arbeit geleistet.
Ja. Und haben sich offensichtlich, oder Mike hat ihm offensichtlich schon erzählt, was er vortragen soll. Und sagte noch, genau, Gast beschreibt noch grob wie, oder nee, Mike beschreibt, wie das Treffen ablaufen soll. Und dass er wohl irgendwie in einem passenden Moment zu Victor laufen soll. Und ihn dann überwältigen soll und der erledigt dann den Rest und manchmal so, ja, der schießt mich dann über den Haufen. Ja, schon klar. So, und ja. Also ich habe dann auch überlegt, so, ja, okay, wie soll das ablaufen? So. ja, keine Ahnung, wie, was sich da, wie der eigentliche Plan war. Ich glaube, Gustavo ist es relativ egal. Hauptsache, die Salamancas und Bolzer schlucken das, was Nacho erzählt. Hm. Und ja, zu dann rausgehen, sagt Mike noch, dass er dabei sein will. Und aber er wird ja, quasi aus der Ferne das Ganze beobachten und ja, notfalls eingreifen, weil er, genau, sagt er noch, das Ganze kann auf sehr viele verschiedene Arten schiefgehen. Ich finde übrigens die Szene, wo er da steht, ist auch wieder so ein Bild, was man sich irgendwie als Leinwandbild an die Wand hängen könnte, so von der Beleuchtung her und alles.
Ist ins Licht gesetzt, ja.
Ja. Vor allem Gustavo in diesem weißen Anzug und Mike in dem typischen Schwarz. Und ja. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, das sehen wir schon, als Nacho da sitzt und isst in der Szene vorher, hat er schon wieder was anderes an. Also er durfte sich offensichtlich irgendwelche Klamotten, noch neue Klamotten anziehen. Seine Klamotten, weiß ich nicht.
Ich habe einen Fehler gefunden.
Du hast einen Fehler gefunden?
Mhm. Es gibt Lampe zu viel.
Echt?
Und zwar, wenn du auf die Frontale an sich quasi Gustavo und Mike draußen stehen auf der Treppe.
Ja.
Auf dieser Frontalansicht gibt es in der Mitte über dem Fenster keine Lampe. Und in der nahen, und wenn man quasi die Treppe hochguckt zu Mike, gibt es direkt hinter Mike noch eine gelbe Lampe.
Ich gucke gerade. Die ist ein Stück höher, glaube ich. Die Kopf, glaube ich, von dem Gebäude schräg dahinter, so scheint es zumindest. Aber also ja, ich sehe, was du meinst. Aber ich glaube,
aber auf jeden Fall müsste die Lampe
eigentlich müsste
in der Totalen zu sehen sein.
Ja. Das wird ein bisschen komisch, ja. Also sie scheint von dem Gebäude rechts zu kommen, aber ja. Man sieht es irgendwie nicht so richtig durch das Licht. Ja.
Egal.
Details.
Dafür sind
nicht,
wir da.
Nicht unwichtig ist, dass Nacho danach zu. Ah, jetzt sehe ich das auch. Jetzt, man, da muss man aber gut hingucken. Nacho trinkt einen Schluck Wasser und läuft zum Fenster und blickt dann hinunter.
In den Mülleimer.
Genau, und ich dachte erst, Den habe ich beim ersten Mal, aber auch beim zweiten Mal, den habe ich jetzt erst gesehen, weil ich aber auch das wusste. Und zwar, da steht dann neben dem Tisch auch der Mülleimer oder ein Mülleimer. Und ich dachte erst, er guckt in sein Glas.
Nope.
Er steht da ja ab.
Sondern ja. Guckt in einen Mülleimer, der da steht. Und dann sehen wir nämlich, deshalb sieht das auch so merkwürdig aus. Und auch so weit von unten. Ich habe nämlich überlegt, das passt irgendwie nicht zu dem Glas. Da sieht er nämlich was. Und guckt auch und bückt sich auch drüber. Und dann, das ist ein wichtiges Detail.
Durchaus.
Geht's ab in die Wüste. Und wir sind
in die klassische Lasterfahrt. Die kennen diese Optik, des, wie sie da sitzen, kennen wir auch schon aus den früheren Folgen, wo sie den lieben Werner Ziegler abgeholt haben und zur Baustelle gefahren.
Genau, und vorher noch den anderen Typen geholt haben. Ja, genau. Ja, das scheint auch derselbe Van zu sein.
Ja.
Und genau, daran muss ich auch direkt denken. Also wir sind mit dem Van TM unterwegs.
Springumzüge.
Ja, genau. Und setzen kurz vor dem Treffpunkt Mike ab mit seiner Waffe. Und es gibt noch so einen kurzen Moment des Augenkontakts zwischen Mike und Nacho.
So ein wissender Blick.
Ja.
So frei nach dem Motto, du weißt es, ich weiß es, wird schon gehen.
Mhm, genau, also er nickt ihm so zu und Mike ist dann so, und nickt ihm dann zu und dann sind wir auch schon kurz bevor Tyrus Nacho fesselt, sehen wir seine Hände von hinten, also Nachos Hände, und sehen da eine Scherbe in seiner Hand.
Ja.
Das heißt, alle Beteiligten wissen offensichtlich, dass er diese Scherbe hat.
Bitte?
Das heißt, alle Beteiligten wissen, dass er diese Scherbe hat. Also Tyrus weiß das auf jeden Fall.
Nee.
Keiner weiß es.
Also er hat sie ja versteckt.
Wie so ein Zauberer.
Magic Man war eine andere Folge.
Ja, aber Nacho hat ja auch schon mal so ein bisschen das Palmieren geübt, wo er den Austausch der Tabletten bei Hector geübt hat. Ja,
stimmt.
Das fand ich auch sehr interessante Szene, weil sich da unsere Branche mit auseinandersetzt.
Ja, und während Mike seinen Schießprügel einstellt. sein Gewehr, Scharfschützengewehr.
Seine Flinte.
sehen wir ihn beobachten, wie der Van zum Treffpunkt fährt. Und wir sind mit ziemlicher Sicherheit in derselben Hütte, wo er schon mal, also wo Mike auf jeden Fall schon mal war. Und kurz davor war Hector zu erschießen. Und dann ja unterbrochen wurde von Gustavo indirekt. Und
das heißt, wo er damals im Anschlag lag und dann plötzlich sein Auto anfing zu hupen, das ist genau die gleiche Hütte?
Das müsste dieselbe Hütte sein, ja. Das würde auch Sinn ergeben.
Ja, nur aus einem anderen Winkel sieht die halt so anders aus.
Ja, sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, er ist auch diesmal ein bisschen näher dran. Ne? Beim letzten Mal hat er ja, glaube ich, schon eine größere Entfernung aufgesucht.
Aber so aus der Perspektive hinter Mike stehend, ja, ist das die gleiche Hütte.
Ja. Ich habe auch auf einer bei der Kostroll-Gruppe mal nachgefragt, ob das dasselbe Häuschen ist. Und da schrieben auch mehrere Leute so, ja, das scheint dasselbe zu sein. Würde auch passen und so. Und das macht auch Sinn, dass das diese Hütte ist, also das heißt, irgendwo da liegt auch noch der gute Gringo von dem Eis-LKW rum. Und ja, nach kurzem Zögern erzählt dann Nacho ja relativ glaubhaft, dass dass Alvarez irgendwie dahinter steckt und ihn bezahlt hätte. Und
Bolzer meinte so, ja, ja, was?
Dass sie Hector rausgeholt haben aus dem Altenheim dafür.
Ja, ja, fand ich auch spannend, ne? Aber ich glaube, das war auch wichtig, dass er dabei ist. Hm.
Auf jeden Fall, weil gleich kommen ja noch Dinge.
Genau. Und auch schönes Detail, Dings, einer der Zwillinge hat einen andersfarbigen Anzug an. Der eine hat dieses Silbersteingrau an und der andere hat so ein ja lila farbenes dunkellila so an. Und ja, nachdem dann Bolzer noch fragt, so, ja, Alvarez wissen wir und die anderen auch und so, und wer steckt noch dabei? Und dann guckt Nacho so zu Gast und meinte, der Hühnermann? Nee, der Alvarez bezahlt mich schon seit Jahren, aber ist egal, ich hätte es auch so gemacht. Und ja, erzählt dann nicht nur, dass er seinen Neffen gelingt hat, also Tuco, sondern da packt er dann ganz aus und da war ich so dabei, so, oh, jetzt legt das drauf an. Und erzählt, dass er auch schuld darin ist, dass Hector im Rollstuhl sitzt, weil er die Pillen ausgetauscht hat. Und ja,
genau. Ach, dann genau, kommt auch die kurze Szene hinterm Rücken.
Genau, wichtig vorher noch, als er das erste Mal quasi erzählt, fängt er dann Hector wild an zu bimmeln und zeigt auf Gustavo. Das noch so als Detail, ne? Dass Hector sich an der Stelle ziemlich sicher ist, wahrscheinlich auch aufgrund von der Aussage von Lalo. Vielleicht gab es auch inzwischen ein paar Telefonate, die wir nicht gesehen haben, weil wer weiß. Oder sonstige Informationen austausche.
Anmerkung der Redaktion. Bevor der gute Klingelmann klingelt wie ein Bekloppter, hat man noch ganz kurz einen Schnitt gesehen von hinter dem Rücken, wo Bolzer neben Nacho kniet und er sich die Hand ein wenig mit dem Glas aufzwirbelt, weil du siehst Blut fließen.
Genau, die Szene ist mir beim ersten Mal gucken aufgefallen, ja. Da wusste ich aber noch nicht so richtig. Da hatte ich aber das mit der Glasscherbe noch nicht gesehen. Fand vorher noch schön die Einstellung, als Bolzheim ganz zu Anfang sagt, du wirst heute sterben.
Es gibt viele Tote, einen schlechten Tod.
Ja, und genau, ihn und dann noch.
Dieser Schnitt.
Ja, und die Szene aus dem Häuschen, also von drinnen aus dem Häuschen nach draußen, und wir sehen so im Vordergrund sehr unscharf ja diverse Gerätschaften, sage ich mal.
Nennen wir sie Werkzeuge.
Werkzeuge, ja. Und ja, nachdem dann Nacho ausgepackt hat und seine Wut entladen hat und wie sagt er, auf Englisch sagt er, glaube ich, you twisted fuck zu Hector.
Ja.
Ich glaube, auf Deutsch sagt er, du elender Ficker.
in dem Moment, wo er sagt, you twisted fuck, macht er sich die Fessel ab, sticht mit dem Glasscherbending Bolzer ins Bein, greift dann in seine Jacke, zieht ihm die Knarre raus und hält sie ihm an den Kopf und hält ihn als Geisel, bis dann der Showdown kommt.
Ja, und zielen noch nervös.
Und er macht allen einen Strich durch die Rechnung.
Ja. Und also ich hab schon vorher überlegt, so, okay, wie kommt der jetzt da raus, weil alle Akteure in dieser Szene leben in Breaking Bad noch, als die Serie anfängt. Also ja, und dann im Nachhinein macht Sinn, was Nacho macht, dass er dann also nicht nur irgendwie Hector voll eins reindrückt, so nach dem Motto, hier, ich bin schuld daran, dass dein Neffe im Knast ist, sondern ich bin auch schuld daran, dass du im Rollstuhl sitzt und jetzt was hässlichen Pudding fressen darfst. ekligen Pudding fressen darfst, sondern ja, nimmt ihn dann die Chance, die Genugtuung, ihn zu töten, und passt dann irgendwie, also es war sehr überraschend, ich war so, was? Und ja, aber er hat sich ja von Papi verabschiedet am Telefon. Beziehungsweise sein Papi von ihm in dem Fall, und er sich auch quasi. Und
ja, kurz vorher sehen wir, ist mir gerade aufgefallen, wie Mike vom Zielfernrohr hochguckt, kurz bevor er sich erschießt und ja.
Ja, Nacho guckt auch zu ihm rüber, falls dir das nicht aufgefallen ist. Er guckt erst hoch,
ja.
Weil Mike halt auch guckt. Ich meine, gut, er sieht nicht, dass er das macht, aber ja, auch da ist wieder die Connection.
Ja.
Und ja, eine sehr, sehr coole Szene. Vor allen Dingen, du siehst halt auch in dem Moment, wo er zu Boden geht, wie Mike dann den Kopf hängen lässt und die Trauer quasi spürbar ist, die er gerade empfindet.
Ja.
Und Bolzer ist einfach nur angeekelt davon, dass er Blut am Revier hat.
Ja. Yeah.
Und das, was danach kommt, finde ich halt auch wieder so total Twisted Fuck-mäßig. Die beiden Salamanca-Brüder schleppen den Hector zu der Stelle, wo Nacho liegt. Und er bekommt die Knarre in die Hand und feuert einfach nochmal 8 Mal im Verlauf bis zum Abspann wahllos auf den Toten drauf. Wobei ich mich auch frage, warum er sich nicht versehentlich in den Fuß schießt, so bescheiden, wie seine Schießkünste sind. Wenn du die erstmal hinguckst, die Knarre fliegt ihm halt ständig gegen die Brust. Haben sie gut gemacht.
Ja.
Und dann kommt der Cut auf die Scherbe im Trocknen.
Ja,
die Einstellung fand ich halt gut, weil das schließt den Kreis zum Intro.
Ja, interessantes Detail noch. Wir sehen Victor mit so einem feisten Grinsen im Gesicht. Also das fand ich auch so. Ich glaube, er mochte ihn nicht.
Aber da muss ja erstaunlich viel Zeit vergangen sein zwischen quasi der Anfangsaufnahme und der Jetztaufnahme. Weil da, wo die Scherbe liegt, sieht sie am Anfang deutlich anders aus.
Ja, das habe ich dann auch überlegt. So, warum? Oder vielleicht.
Also könnte es sein, dass der Anfang schon fast in der Breaking Bad Zeit spielt.
Das könnte gut sein, ja. Aber vor allem, weil wir ja auch in der Anfangsszene gar nicht so richtig erkennt, ob es ein Glas oder eine Tonscherbe ist. Ne?
Ja, weil die halt total verdreckt ist.
Ja.
Das heißt, die wird da länger. Ich habe ja so den Verdacht, dass wie bei diesen späteren Folgen von Breaking Bad, wo am Anfang immer dieser kurze Snippet schwarz-weiß kam, um diese Nebenstory mit dem Flugzeugunfall zu erklären, dass die jetzt versuchen, solche Snippets einzubauen, halt in anderer Form, die auf weiß der Kuckuck was hinweisen sollen.
Es gibt
wir natürlich erst wieder am Ende erfahren.
In der IMDb Trivia Page ein schönes Detail. Und zwar am 26. April 2009 wird Ignacio Varga, also Nacho, das erste Mal in Breaking Bad erwähnt. 13 Jahre später, also 26. April 2022, stirbt er.
Oh, schön. Also, Detail.
Habe ich auch gelesen.
Ja. Okay.
Das könnte so eine schöne Anspielung sein darauf, dass es halt die Scherbe am Ende, also die Scherbe am Anfang aus der Breaking Bad Zeit sein könnte. Auch wenn ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass sie das so geplant haben, dass genau 13 Jahre dazwischen sind.
Wahrscheinlich nicht, aber die haben sich wahrscheinlich zufällig daran irgendwie erinnert.
Ja.
Oder so.
Ja.
Weil die Episode hieß ja Micho und da stand der gute Jimmy, der Jimmy musste niederknien vor dem Salamanca. Ne, so
vor,
wie jetzt
Tuco,
Nacho
genau.
Von den Salamancas niederknien musste. Das ist auch wieder so ein geschlossener Kreis.
Ja, genau. Das ist mir auch in den Sinn gekommen. Das fand ich auch sehr passend irgendwie. Und was ich auch interessant fand und schön fand, dass Nacho natürlich auch, quasi, also obwohl er quasi voll ausgepackt hat und da seinen Hass abgeladen hat, so ein bisschen Ehrenmann geblieben ist und Gus und oder Mike da nicht mit reingereitet hat. Also er hat ja Mike nicht erwähnt. Weil dann wir halt rauskommen, dass sie sich vorher schon kannten, weil eigentlich kennen sie sich ja erst seit irgendwann kurz vorher, Staffel 5, sicher Nacho und Mike offiziell das erste Mal begegnet. Das noch als schönes Detail. Wir hören dann im Outro nicht die übliche Outro-Musik, sondern andere Musik. Und das zum zweiten Mal in Better Call Saul. Wann war denn das andere Mal, als nicht die übliche Outro-Musik lief? Wisst ihr das aus dem Kopf?
In der Folge Die Laterne, 2017.
Ja, ich wusste, hast du nachgeguckt oder wusstest du es aus dem Kopf?
Das steht auch auf dieser Trivia-Seite.
Ja,
auf
einem, also du wusstest es nicht aus dem Kopf. Ich wusste es auch nicht. Ja, nee, ich hab überlegt so, also es war, ich fand's auch schön, weil Erik, ich weiß gar nicht, ob im Vorgespräch oder irgendwo anders, er meinte, ja, schade, dass sie nicht so wie bei Breaking Bad immer passend zur Folge irgendwelche Musik im Abspann haben. Und diesmal ja, und ich habe mal kurz überlegt, ob ich es ihm schreibe, und dann dachte ich so, nee, könnte ein möglicher Spoiler sein. was hat ja dann schon was zu bedeuten, und ja, genau, Staffel 3, Folge 10, Lantern war ja das, wo Chuck sich die Lampe vom Tisch stößt und ja.
Auch, laut IMDb ist es übrigens die aktuell am besten bewerteste Episode mit 9,8.
Ja, muss man mal gucken, irgendwie
Die jetzt dritte Folge, Staffel 6 oder
ja,
was?
Ja.
Von allen Better Call Saul Episoden ist das die beste.
Muss man,
also kann sich natürlich für die Zeitraum noch ein bisschen ändern.
Ja, genau, müssen wir, also es ist immer auch prozentual irgendwie umzurechnen jetzt mit den Bewertungen insgesamt noch, ne, pro Folge. Wenn ich jetzt mal so gucke, Staffel 1, die Folgen haben inzwischen so
8er-Bereich.
Anzahl an Bewertungen meine ich.
Also,
wie viel bewertet haben, so fünfstelliger Bereich. Fünfstelliger Bereich, also 15.000, 14.000, 12.000, 10.000 Bewertung. Mhm. Und die anderen Folgen, ja, ein bisschen weniger, also Staffel 1 noch mehr bewertet. Ist natürlich auch immer, ne, wenn es dann spezielle Folgen sind, haben die auch meist dann noch mal mehr Bewertung.
Ja.
Ist ja bei Breaking Bad auch so. Aber
wenn du schaust, dass irgendwie die Folge davor gerade mal auf Platz 11 ist mit 9,3.
Mhm.
Das sagt schon einiges aus.
Ja.
Aber verdient, definitiv verdient.
Ja, genau. Und
ich sag mal so, das war ein sehr, sehr Nacho-würdiges Ende.
Ja. Genau, jetzt an der Stelle nochmal erwähnt, die Glasscherbe war natürlich aus dem Papierkorb oder aus dem Mülleimer aus Gas Bungalow von der quasi Folge bzw. Szene davor, als Gas das Glas zerschmettert hat, als er das mit der Glaskaraffe da runtergeschubst hat. Schönes Detail. Und ja, haben Sie im Insider-Podcast, also ich habe nur gelesen, dass Michael Mando im Insider-Podcast zu Gast war, haben Sie da irgendwie was gesagt, ob er sich das aussuchen durfte, wie er aus der Serie verschwindet, oder gab es da irgendwie was?
Nee, nicht.
Achso.
Und ich glaube, er als richtig verstanden wusste ja auch gar nicht so lange vorher, wie er ausscheiden wird.
Okay, ja. Ja, ich habe so ein bisschen gelesen, dass ein, zwei Leute das irgendwie so kritisiert haben, so dass man das so hingeschrieben hat, dass er halt stirbt, wenn man ihn vorher so schön aufbaut. Und er ja im Prinzip auch ein junger Mike ist, ne? So ein Bad Guy mit Herz. Und ja, man hätte es wahrscheinlich auch anders schreiben können, dass Nacho ja verschwindet und dann mit einem offenen Ende, aber das hätte man jetzt schon ja mindestens irgendwie am Ende der letzten Staffel schon anlegen müssen.
Ja.
Vom Story- und du weißt ja auch, wie Breaking Bad Fans auf offene Enden reagieren. Sehr ungehalten.
Ja, aber es lässt halt immer so ein bisschen Freiraum für Interpretation und dann halt auch später noch für andere Sachen so eventuell, ne?
Aber ich finde es so schade, dass er sich einfach selber umbringt, so spontan, dass irgendwie.
Ja,
aber das zeigt doch genau den Punkt, den, was ihn immer angenervt hat.
Ja.
Löst er damit alles in einem Schuss auf, weil er hat ja gesagt, er. Ihn kotzt es an, dass A, sein Vater da als Unbeteiligter reingezogen wird, was er damit ja jetzt abgesichert hat, von wegen Mike und er haben den Plan geschmiedet, auch hinter Gas Rücken, hundertprozentig, weiß ja Gas davon keinen müden Cent. Und ich glaube auch, dass Gas den Auftrag ihm ganz anders angelastet hat. Er sollte wahrscheinlich irgendwie einen der Salamancas noch mit ins Grab nehmen oder so.
Ja, genau, so war irgendwie der Plan, ne? Das
Ja, von daher hat er zum einen, ist er ja dann, so habe ich es notiert, das klassische Bauernopfer und Sündenbock für und Alibi für Gus, mhm. ne, weil er ja dann bei den Salamancas fein raus ist und nicht ans Messer geliefert wurde.
Ja.
Und auf der anderen Seite ja, kann ihm halt auch keiner mehr was, weil er hat halt den Ausweg gezogen und deswegen ist Mike, glaube ich, auch so traurig.
Ja, genau. Und wie gesagt, halt hat auch nicht den Salamancas irgendwie die Chance gegeben und die Genugtuung, ihn zu erschießen, sondern ja, hat ihm ja. diese Chance verwehrt und ja.
Und er konnte seine Meinung nochmal richtig schön raushauen.
Ja, ja, genau. Also ich war so richtig so, ah, ja, also das tat auch so ein bisschen gut, so ihn zu hören, wie er ihm das reinwirkt und zu sehen, wie Hector innerlich gerade platzt. Und ja, das war sehr schön, dass er das nochmal rauslässt. Und ja, wir haben noch ein, zwei Sachen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich denn, wo ist denn das hin? Shit. Also einmal zwei Fragen von Erik, und zwar, da waren wir jetzt gerade schon. Was ist mit Papi? Ist der jetzt safe oder geht's ihm an den Kragen? Also mit Nachos Papa, der dürfte jetzt ja eigentlich erstmal soweit safe sein, ne? Also
ich glaube, da kann man auf Mikes Wort hören.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was da irgendwie. Also ich kann mir noch vorstellen, dass Mike so ein bisschen dafür sorgt, dass ja da nichts passiert. Manuel Varga heißt er übrigens, also der Papa. Und ja, und die zweite Frage von Erik war, wie reagiert Mike? Vor allem mit der Frage, wäre ein anderer Ausweg möglich gewesen? Ja, nein, ja, schwierig, ne? Ja, wir haben, wie Mike reagiert, haben wir ja quasi schon gesehen, ne? Also
die Frage ist so ein bisschen, wie wird Mike gegenüber von Gus reagieren?
Na, ich glaube,
ich meine nicht allzu drastisch, weil wir ja wissen, dass der ja auch später im Verlauf noch, ne? Und so.
Ja. Gut, also ist ja später fester Handlanger von.
Ich glaube eher, dass das Interessante wird, was für Maßnahmen Gus ergreifen wird, um sich gegen eventuell doch aufkeimen, weil ich gehe davon aus, dass Hector trotzdem nicht überzeugt ist. Ne? Weil Hector A. Eine fiese Möb ist und zweitens aber auch den Riecher hat eines alten Kartell-Mattos.
So, jetzt finde ich das von vorhin nicht wieder mit dem, ach doch, hier. Und zwar hat jemand gepostet in der Breaking Bad, in der Better Call Saul Fangruppe, und zwar dass er gesehen hat, wir sehen in muss ich mal lesen, und zwar, also jeweils ein Bild von Kim, wo im Hintergrund ein Täfelchen zu sehen ist mit der Zahl 609. Und vorher in der Episode 602 haben wir, ist ja eine von Nachos Mitbewohnerin, sag ich mal, der da mit den Dominosteinen rumgespielt und auf dem Weg zur Tür ist die eine so reingelatscht und ihr klebt ja dann so ein Dominostein da am Fuß, der die Zahlen 6 und 3 enthält. Und der gute Herr, der das gepostet hat, ist jetzt ein bisschen am sinnieren, dass Kim eventuell im Folge 609 stirbt oder verschwindet oder also ja. Aber wie wir schon festgestellt haben, eigentlich deutet momentan sehr viel darauf hin, dass sie zu Breaking Bad Zeiten noch da ist, in welcher Form auch immer. Ja.
Gut, spätestens irgendwie in dieser Gene-Phase muss sie ja weg sein.
Genau. Ich habe auch überlegt, und auch die Tage hatte auch jemand in derselben Gruppe gepostet, so dass da das mit den verschiedenen Daten, die wir gezeigt bekommen, also irgendwelchen Datum auf der Hochzeitsurkunde oder dem Steuerberatungscheck und so, dass das irgendwie mit so manche Sachen da nicht so richtig passen und so, ja, und ich habe auch überlegt, so, na, wir sind jetzt auch auf jeden Fall immer noch in 2004 und Breaking Bad spielt aber in 2008. Müssen wir eigentlich noch irgendwo einen Zeitsprung erleben und bin derzeit am oder der Meinung, dass wir jetzt bis Folge 7, also wir kriegen jetzt die ersten 7 Folgen und dann im Juli, 11. Juli geht's weiter mit den üblichen, mit den restlichen 6 Folgen, dass wir zwischen Folge 7 und 8 einen Zeitsprung zu sehen bekommen. Mhm. Und bis dahin alles, was jetzt aktuell noch offen ist, irgendwie abgearbeitet wird und ja.
Wir werden sehen.
Eigentlich müsste ja auch irgendwie noch erwähnt werden, so hier, das Labor ist fertig und so. Ne? Da ist ja eigentlich noch offen, so, weil letzter Stand war, solange Lalo Salamanca nördlich der Grenze ist,
sind die Bauarbeiten stillgelegt.
Genau. Und das ist ja auch.
Das heißt, die müssen erstmal weiter bauen.
Genau, das ist ja auch handlungstechnisch jetzt ein paar Tage her oder so, also noch nicht allzu lange, ne? Ja. So in Universe. Und ja, irgendwann sollen ja dann auch dieser Walter White und Jesse Pinkman auftauchen. Und ja, da bleibt es gespannt.
Wobei ich da aber immer noch drauf tippe, dass es irgendwie ganz am Ende wird.
Mhm. Ja.
So, damit alle die letzte Folge auf jeden Fall gucken, die nur ansatzweise mit dem Universum zu tun haben und dass die Bombenkiller-Folge wird überhaupt.
Mhm. Die Episoden
wäre auch für die Geschichte irgendwie komisch, wenn sie schon vorher auftreten würden.
Ja. Die nächsten 2 Folgen, da steht auf jeden Fall schon der Episodentitel und grob die Beschreibung fest. Nächste Folge heißt Hit and Run.
Ja.
Ich
entdecke da ein Schema.
Ja.
Was den Titel angeht.
Despite a series from the cartel, Gus takes extreme measures to protect himself against looming threats. Kim and Jimmy enlist the help of a local pro to put up on a show for Cliff Maine.
In der nächsten Folge ist übrigens Nacho nochmal als Schauspieler erwähnt. Und ich frage mich, ob es da vielleicht nochmal so eine Art Recap oder was geben könnte. Also ein Rücksprung.
Ja, Rückschau oder ist einfach nur aufgeführt standardmäßig.
Wobei
Peter Deasy hier Bill Oakley auch wieder aufgeführt ist. Also ja, vielleicht gibt es da noch eine Rückschau oder so, oder ja.
Weil bei Chuck war es ja auch so, der ist ja später, nachdem er tot war, auch nochmal in ein, zwei Folgen kurz zu sehen gewesen.
Mhm. Meine Frage war jetzt auch, was passiert mit der Leiche? Also oder passiert was mit der Leiche von Nacho noch? Also
die können sie nicht einfach liegen lassen, nee.
Nee, also auch rein aus irgendwie, könnte jemand entdecken, mäßig schwierig. Tina Parker, also Francesca, ist in der nächsten Folge auch wieder gelistet.
Aber die war auch in der Folge schon gelistet gewesen vorher.
Ja, echt?
Ja.
Okay.
Oder in der zweiten, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Folge war sie auf jeden Fall schon gelistet als nächste Folge. Hm. Wo ich schon dachte, ja geil, sie kommt wieder, aber war noch nicht.
Hm.
Also.
Ich guck gerade mal, gut, das können sie jetzt inzwischen, können sie das ja korrigiert haben, kann man jetzt schlecht nachgucken.
Ja.
Das dazu.
Ja, aber da sind doch eine ganze Menge Gelisse, die eigentlich gar nicht zu sehen waren.
Jetzt zumindest beim Topcast, Top-Besetzung, doch sind eigentlich alle.
Sind die nicht irgendwie vertraglich standardmäßig im Abspann drin?
Ob sie jetzt zu sehen waren? Nicht Credit Only.
Nicht, wenn nicht sie immer. Ja, genau. Wenn, dann steht Credit Only da. Ich habe jetzt gerade mal kurz zurückgehört, bei den ersten 3 Episoden jetzt standen tatsächlich nur die drin, die auch drin vorkamen.
Hm.
Genau, nee, ja, sonst, wenn was dann schon sagte, dann steht immer Credit Only da. Ja. So, ja, ich hab soweit nichts mehr. Ich sehe gerade noch irgendein Artikel mit der Pflanze und da irgendwie eine Verbindung zu Breaking Bad. Hm.
Ich Vielleicht wird das ganz absurd, dass in irgendeiner Folge Breaking Bad diese Pflanze irgendwo wächst oder sowas.
War das nicht dieses...
Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin noch in den Raum werfen wollte. In Breaking Bad haben wir doch diese eine Folge mit dieser weißen Blume, Valley of the... Hast du nicht gesehen?
Ja, ja. Hm. Dieses Pflänzchen, womit Walter den kleinen Jungen vergiftet, ne?
Oder genau. Meinst du das? Ja. Und zwar so gezielt, dass er nicht sterben soll. Mhm. Ob dieses Pflänzchen vielleicht auch in Better Call Saul letzte Staffel noch irgendwie einflussnehmend auftaucht oder zumindest irgendwo in der Ecke steht, so als Hint.
Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm.
Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend.
Genau, wir machen den Kasten zu.
Mich dürstet und hungert. Und
ja, ich habe auch Hunger.
Auch so langsam wieder.
So langsam. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles weitere gleich offline. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei Sting und Daniel für die Zeit und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. In alter Frische, sozusagen.
Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Genau. Tschüss und bis dann.
Cheerio. Adieu. It's a trap.